Im weltpolitischen Geschehen ist ja unserer Tage so einiges los. Also dieses Flüchtlingsdrama beschäftigt uns ja schon mindestens anderthalb Jahre. Immer wieder. Und dann die barbarische Einstellung des sogenannten IS zum Wert eines menschlichen Lebens ist für mich heute noch so genauso grausam anzusehen wie am ersten Tag. Ganz zu schweigen von dem quasi ja menschlichen Marionetten, die Menschen werden, indem sie gesteuert werden, um andernorts irgendwo Terroranschläge zu verüben. Auch bei uns in Europa. Putins Machtgelüste. Erdogan hat geleckt davon, meint man. Er möchte auch seine Region vergrößern. Die Türkei verlässt den Boden der Rechtsstaatlichkeit, hat man manchmal den Eindruck. Und die USA. Gewählt von vielen evangelikalen Christen. Man hat den Anschein, da kommt was ins Trudeln in der Welt. Dinge, die man nicht möglich gehalten hat, die verändern sich. Und ich will ausrufen, Herr, erbarme dich. Wo soll das hinführen? Aber möglicherweise ergänzt du das auch, sagst du, du Luther, ich muss gar nicht in die Weltpolitik reingehen. Das ist gerade das, was sich bei mir im Leben abspielt. Und ich muss auch in meinem Leben rufen, Herr, erbarme dich. Das sind Entwicklungen da, die ereignen sich einfach und das brennt in meinem Herzen. Und in all diesen Fragen redet der Typ jetzt hier vorne von einem König in Israel, 700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Der wusste nichts von unserer Zeit, ja. Aber in der Beschäftigung mit den Bibeltexten habe ich so gemerkt, sie sprechen trotzdem in unsere Zeit hinein. Sie sind unserer Zeit so nah. Im Unterschied zu etlichen seiner Vorgängern und auch seinem Sohn, also dem, der nach ihm als König kam, in Israel, wollte dieser König, um den es heute Morgen geht, über den ich sprechen werde, so muss ich sagen, Hiskia, um eine feste Mitte in seinem Leben wissen. Wir würden heute vielleicht so sagen, was gibt mir denn Sicherheit? Wie lautet der Titel eines Liedes? Ein kleines bisschen Sicherheit. Eine Mitte also in meinem Leben, aus der heraus, wo ich stehen kann. Und aus der heraus ich dann auch handeln kann. Und mehr noch, ihm war es ein Anliegen, dass nicht nur er diese Mitte hatte, sondern er wollte sein ganzes Volk, für das er Verantwortung trug, so heißt das, mit hineinnehmen. Er wollte dieses Volk unterstützen, dass es Orientierung bekam. Dieser König, sein Name heißt übersetzt Hiskia. Ich weiß nicht, kriegen wir da was hin? Hiskia. Meine Stärke ist Jahwe. Jahwe, der Gottesname. Und das war eigentlich Programm. Der Chronist, der fasst summarisch das Leben des Hiskia zusammen mit den Worten, Hiskia tat, was recht in den Augen des Herrn war. Dachte ich, Luther, boah, ja, das wäre eine Überschrift, mit der kann man leben, mit der kann man sterben, ja. Und vor 14 Tagen sprach ich anhand von 2. Korinther 30 über 5 Aspekte in seinem Leben. Ich diene, ich achte, ich liebe, ich feiere, ich lebe dem Herrn. Hier nur nochmal aufgelistet. Und der ganze Rahmen dessen, von dem ich da berichtete, der bildete eine ganz große Gottesdienstfeier des damaligen Volkes Israel. Aber das Leben ist ja nicht nur ein Gottesdienst und nicht nur eine Feier oder ein christlicher Kongress oder eine Freizeit. Das Leben ist doch Alltag. Und damit dann auch die Frage, welche Auswirkung hat denn das Wissen um die Mitte dieses Gottes im Leben für meinen eigenen Alltag, für die Gestaltung meines Alltags? Und dazu greife ich jetzt wieder aus dem Buch der zweiten Chroniker auf, nehme den Faden auf, Kapitel 30 und folgende, bisschen aus dem Königebuch. Also unter Hiskia hatte das Volk Israel einen Gottesdienst erlebt, eine Hinwendung zu Gott gefeiert, wird er berichtet, wie wir es in den letzten 250 Jahren nicht mehr hatten. Die Gemeinde ist jetzt hier gut 100 Jahre. Also nochmal die Zeit drauf und nochmal einen Bereich. Jetzt sind wir ja fast bei der Reformation, ne? Halb. Einen Gottesdienst gefeiert, eine Hinwendung zu Gott, die es über Jahrhunderte vorher nicht mehr gegeben hat. Und zwar eine ganz große Bewegung. Okay. Und dann sind sie von Jerusalem wieder zurückgezogen. Also wieder zurück in ihren Alltag. Und Hiskia, der Verantwortung trug als König, der stellte sich die Frage, was denn nun? Das haben wir erlebt, dieses Hai. Aber wie geht es jetzt weiter? War das nur ein Sonntagsgeschehen? Wie kann das, was wir erlebt haben, in den Alltag auch übertragen werden? Und schnell ist für ihn dann klar, dieses gottesdienstliche Geschehen muss weitergeführt werden. Diese Hinwendung zu Gott darf nicht ein einmaliges Geschehen bleiben. Die Verbindung mit Gott, die Suche nach der Verbindung mit Gott, die muss weitergeführt werden. Die muss immer wieder aufkommen. Es muss sozusagen ständig in Raum und ein Raum und Ort sein, an dem Menschen die Nähe Gottes auch suchen können. Was macht er hier? Er ordnete als nächstes den Tempeldienst. Er holte sich Leute herbei, er sortierte sie, er gab jedem wieder Aufgaben, sodass das gottesdienstliche Geschehen laufen konnte. Menschen wieder an den Ort kommen konnten des Tempels in Jerusalem. Wir würden heute sagen, er gab der Gemeinde wieder eine mit Leben der Menschen dienende Struktur. Aber da will ich gar nicht weiter jetzt drüber reden. Das nur als Einwurf, das war nämlich nicht Schluss. In dem Sinne, dass er andere anordnete und sortierte, sondern Gott in der Mitte des eigenen Lebens zu wissen, das ist mein erster Punkt, weckt den Wunsch, andere näher zu Gott zu führen. Weckt den Wunsch, andere näher zu Gott zu führen. Und da lese ich aus 2. Chronik 31, Vers 3. Nachdem also Hiskia das geordnet hatte und Leute eingesetzt hatte, das war Vers 2, heißt es Vers 3, darüber hinaus steuerte der König aus seinem Besitz Opfertiere zu den täglichen Brandopfern am Morgen und am Abend bei, sowie zu den Sabbat- und Neumondfeiern und den übrigen Jahresfesten, die das Gesetz des Herrn vorschreibt. Und er forderte die Einwohner Jerusalems auf, den Priestern und Leviten den festgesetzten Teil ihres Einkommens abzuliefern, damit diese sich ganz dem Gesetz des Herrn widmen konnten. Und sobald die Anordnung bekannt wurde, brachte das Volk viele Erstlingsfrüchte, also die ersten Früchte der Ernte, Korn, neuen Wein, Öl, Honig, andere Feldfrüchte. Dazu spendeten sie den Zehnten von allem, was sie besaßen. Hiskia wollte von den Priestern und Leviten, und dann geht es einige Verse weiter, wird es weiter beschrieben, die lasse ich jetzt hier aus. Nach einiger Zeit kommt Hiskia also wieder hin und dann er sieht das und dann fragt er. Hiskia wollte von den Priestern und Leviten wissen, woher all die angehäuften Gaben kamen. Und der Oberpriester Asaja aus der Familie Zadoks antwortete, seit das Volk angefangen hat, Gaben in das Haus des Herrn zu bringen, hatten wir genug zu essen und konnten sogar noch große Vorräte anlegen. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Und die Vorräte siehst du hier. Gott in der Mitte des Lebens zu wissen. Ich würde es mal so zusammenfassen. Was im Geldbeutel nicht ankommt, hat keine Bedeutung im Leben. Was im Geldbeutel nicht ankommt, hat keine Bedeutung im Leben. Ich glaube, dieser Satz ist zutreffend für uns in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Ehrlicherweise muss man sagen, wir haben diesen Satz allzu schnell im Nehmen verankert. Also was im Geldbeutel nicht ankommt, hat keine Bedeutung. Ja. Was hast du für einen Beruf? Wie viel verdienst du? Na, über Verdienst reden wir nicht, aber sag mir mal deinen Beruf, dann kann ich das so ungefähr einschätzen. Ja. Fährst ein großes Auto? Okay. Ja, mit dieser Berufsausbildung kannst du was werden. Hast du mindestens einen Einstieg von 5.000? Das gibt es ja auch. Ich meine, von den Fußballspielern ganz zu schweigen. Ne? Ja. Was im Geldbeutel nicht ankommt, hat keine Bedeutung im Leben. Es geht bei uns darum, dass unser Besitz größer wird. Das ist unsere Denke. Und wir merken, immer mehr Menschen kommen da nicht mit. Und die fallen raus und kriegen keinen Anschluss mehr. Und die Mitte droht in unserer Gesellschaft zu brechen. Wisst ihr, wie Hiskia das hier sieht? Hiskia macht eine Kehrtwendung. Er ist, wenn man so will, der Erste, der von seinem Besitz abgibt. Nicht, weil jemand dazu drängt, sondern wer es will. Er gibt ab. Und anschließend fordert der andere auf, es ihm gleich zu tun. So ein bisschen könnte man sagen, das, was sich da aufbaut, in dem Tempel geschehen in Jerusalem, die Struktur war noch nicht so richtig da und musste also daraus leben, dass Spenden eingebracht wurden. Na, das ist doch ganz nah unsere Gemeindearbeit. Unsere Gemeindearbeit in freien evangelischen Gemeinden ist nicht kirchensteuerorientiert, sondern freiwillige Spenden. Die Leute hineingeben. Und das ist schön zu sehen. Ich weiß zwar nicht, wer was gibt, das weiß der Kassierer, das ist auch gut so. Aber ich weiß, dass viele Gelder einkommen. Er hat uns neulich erst nochmal benannt. Und wir freuen uns darüber, dass so eine hohe Bereitschaft dazu besteht. Ja. Aber ich möchte noch einen Punkt davor ansetzen. Mir ist aufgefallen, Hiskia spendet. Und ich glaube, das ist eine geistliche Grundhaltung auch. Hiskia trägt Verantwortung. Er weiß um seine geistliche Leitungsaufgabe, auch die er damals als König hatte. Ich glaube, auch das lässt sich übertragen. Gehöre ich ja auch zu. Zu Personen, die eine geistliche Leitungsaufgabe haben. Und da hilft es nicht, von anderen zu reden. Da hilft es genauso zu unserer Aufgabe dazu, wenn es wirklich so ist, dass Gott in der Mitte unseres Lebens sitzt. Dass wir auch als geistliche Leitung auch zu dem bereit sind und das wollen. Und da auch einen gewissen Vorbildcharakter haben, ohne dass man, und das ist klar, das hat Jesus mal geklärt im Neuen Testament, es geht nicht darum zu zeigen, wer wie viel spendet. Das nicht. Es geht um die geistliche Einstellung. Aber dass auch unsere Einstellung ist, dass wir Finanzen hineingeben in die Arbeit des Reiches Gottes. Und dass wir dadurch andere einladen, das auch zu tun. Hiskia lebt es den Menschen damals vor, was es heißt, dass Gott in der Mitte seines Lebens steht. Er sagt, meine Einstellung zu meinem Besitz verändert sich. Ich muss nicht nur haben wollen, ich kann auch gerne für die Arbeit Gottes geben. Das trägt Früchte. Und viele folgen seinem Beispiel. Nach einiger Zeit ziehen sie Resümee und stellen dann erstaunt fest, dass, was man später mal die Logik des Aristoteles nennt, 1 und 1 gibt 2, das passt bei Gott nicht. Hier war nämlich ein Abzug vom eigenen Besitz. Aber das brachte keinen Abzug. Das brachte Gewinn. Gott hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Aber Vorsicht, das, wenn ich das so benenne, ist das ja vielleicht auch so ein Gedanke, aha, da folgt also was. Also ich gehe ganz nah, man könnte solch eine Haltung auch instrumentalisieren. Weil ich eben etwas von Gott haben möchte, gebe ich ihm etwas. Nach dem Motto, auf der Bank bringt das Geld keine Zinsen mehr, aber bei Gott kann ich jährlich doch mindestens 3-4% erwarten, das ist ja nicht so hoch gegriffen. Also spende ich mal was. Das ist gänzlich nicht die Denke, aus der das herauskommt. Ja, das ist nicht die Gesetzmäßigkeit, von der ich rede. Sondern es ist eine Gesetzmäßigkeit, die heißt es in der Bibel, die unter dem Segen Gottes steht. Wo Gott Einfluss nimmt auf das Leben. Wo Gott Menschen stärker an sein Herz heranführt. Wie ist das? Ist es auch deine Gesinnung, deine Denke? Geld oder ihr Schüler, ich sage mal, man muss ja nicht in Tausender reden oder in Hunderter. Manchmal redet man ja vielleicht auch in 50 Cent. Auch Teil eures Taschengeldes? Sagen nicht, ich muss. Sonst gehört für mich dazu, dass ich Gott gebe. Meiner Zeit? Meiner Gaben und Fähigkeiten ihm zur Verfügung stelle? Ohne mit Gott so eine private Gewinnvereinigung abschließen zu wollen, sondern den einzigen Grund darin habe, darin zu sehen, dass Gottes gute Nachricht andere Menschen erreicht, dass sie Raum gewinnt und andere Menschen als Geschöpfe Gottes ein dementsprechend auch würdiges Leben führen können. Das ist das, was Hiskia diesem Volk Israel damals vorlebt. Und das Volk schwenkt darauf ein. Das Volk geht diesen Schritt mit und gemeinsam erfahren sie, wie Gott sich zu diesem stellt. Wenn es auch deine Gesinnung ist, dann freu dich darüber. Ja, das gehört dazu, wenn Gott in der Mitte des Lebens steht. Ein zweiter Gedankengang. Um Gott in der Mitte des Lebens zu wissen, das lässt auch eine Offenheit für Gottes Eingreifen wachsen. Und ich greife nochmal einen anderen Aspekt aus dem Buch, aus dem Leben des Hiskia heraus. Ein Kapitel später, Kapitel 32. Dort heißt es dann ab Vers 1, nachdem Hiskia sein Werk treu zu Ende geführt hatte, fiel Sanherib, also der König von Assyrien, die damals aufkommende Weltmacht, in Juda ein. Er belagerte die Festungsstädte und versuchte sie zu erobern. Dann einige Verse weiter, Vers 7. Hiskia sprach jetzt zu dem Volk, seid zuversichtlich und mutig, habt keine Angst vor dem König von Assyrien oder seinem mächtigen Heer, das er bei sich hat, denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite, uns aber hilft der Herr, unser Gott. Er kämpft für uns. Und das Volk glaubte den Worten von Hiskia, dem König von Juda. Und nochmal einige Verse weiter. Vers 20. Da betete König Hiskia und der Prophet Jesaja. Deswegen und flehten den Himmel an. Und der Herr schickte einen Engel, der das Heer im Lager des Königs von Assur mit all seinen Befehlshabern und Obersten vernichtete. Und Sanherib musste gedemütigt den Rückzug in sein eigenes Land antreten. Als er dort den Tempel seines Gottes betrat, brachten ihn seine eigenen Söhne schließlich mit dem Schwert um. Gott in der Mitte seines Lebens zu wissen, das lässt Offenheit für Gottes Eingreifen wachsen. Der erste Unterpunkt dazu, darum zu wissen, dass Gott in der Mitte ist, das schützt dein und mein Leben nicht vor Angriffen, die in unserem Leben hereinbrechen. Hier ist es eine politische Streitmacht, die das Land zu unterwerfen suchte. Das muss nicht immer so sein. Es können auch ganz andere Streitmächte sein, die in dein Leben hineinbrechen. Vielleicht am Arbeitsplatz. Wodurch das auch immer kommt. Auf einmal bricht der Streit raus. Und du merkst, war das, wie das ein Kampf wird. Ja, du stehst da mittendrin. Oder in der Schule. Du magst dein Smartphone gar nicht mehr aufnehmen, weil du weißt, unter bestimmten Ecken findest du nur zu häufig so ein Mobbing gegen dich. Ja. Hiskia sitzt hier mit dem Volk Israel nicht so wie ein Kaninchen vor der Schlange. Hiskia vertraut einer großen Macht Gottes. Und er sagt, diese Macht ist stärker. Sie ist umfassender, auch als das, sagt er den Israeliten, was ich hier sehe oder was ihr seht. Gottes Macht ist größer. Ist das ein billiges Vertrösten? Nicht doch nur zu nahe, wenn du gemobbt wirst, oder? So ein billiges Vertrösten. Hiskia weiß darum, dass es nicht so ist. Er weiß darum, weil er um Gottes Gegenwart in seinem eigenen Leben weiß. Er weiß, dass sich Gott nicht abgewendet hat, sondern er weiß, er lebt darin, dass das, was der Chronist als Lebenszusammenfassung sagt, jetzt in seinem Leben ihm das Standing gibt. Er vertraut darauf. Auch gegen den äußeren Schein. Und der Schein war ja ganz offensichtlich. Sie waren ein bisschen erbärmliches Volk gegen diese Weltmacht, die da ankam. Ja? Ich glaube, dass das immer wieder eine Herausforderung im eigenen Leben ist. Auch gegen den ganz offensichtlichen Anschein, das Vertrauen in Gott zu setzen. Gott, wenn du willst, dann hast du noch eine ganz andere Macht, um einzugreifen, die mir nicht zur Verfügung steht. Und dann folgt das quasi in diesem dritten Gedankengang zu diesem Punkt, in dieser Spitze. Er bleibt nicht nur in der Anrede zum Volk, im Appell, tut das. Vertraut darauf, sondern er geht gemeinsam mit Jesaja, dem damaligen Propheten, er geht in die Begegnung mit Gott selbst hinein. Er betet, heißt es dort. Er war sich nicht so schade, noch jemanden mit hineinzunehmen zu diesem Gebet. Ja? So treten sie gemeinsam vor das Angesicht Gottes und sagen, Herr, nicht wir haben die Kraft. Sowohl der geistliche Führer, Jesaja, als auch der politische Führer, Hiskia, sondern sie beide kommen hin und sagen Gott, du hast die Kraft, du hast die Macht. Wir wollen nicht nur davon reden, zu anderen, wir wollen das selbst leben und es dir sagen und dich bitten, dass du eingreifst. Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit für dein Leben? Ich weiß nicht, in welcher Situation du stehst. Aber dass du das so persönlich nimmst und sagst, ich will das auch nicht nur alleine tun. Ich hole mir noch jemanden dazu, mit dem wir gemeinsam vor Gott treten, um das ihm zu sagen, meine Kräfte reichen da nicht aus, das weiß ich. Aber Herr, ich will auf deine Kräfte vertrauen. Ich will das Leben, dass du mitten in meinem Leben stehst. Und darum bitte ich dich, in meinem Leben zu handeln. Bitten wir dich, in meinem Leben zu handeln. Und wer dazu bereit ist, der muss irgendwie ein Stück des eigenen Stolzes überwinden. Der muss nämlich zugeben, ich kann es nicht. Und für einen König zur damaligen Zeit, der ja eigentlich das Volk schützen sollte, zu sagen, vor das Volk zu treten und sagen, ich kann es nicht, ist nicht das Angenehmste. Angenehmer wäre, Leute, ich habe einen klugen Plan, passt mal auf. Aber das macht Hiskia nicht. Nichts gegen kluge Pläne. Absolut nichts. Da soll man schon mal drüber nachdenken. Ja, aber letztendlich, das letzte Vertrauen liegt nicht darin. Klammer auf, einen klugen Plan hatte er auch, hat eine Quelle abgeleitet in Jerusalem, hat nach innen geführt, Hiskia, die sogenannte Hiskia-Quelle, Hiskia-Verlauf, dass das in Jerusalem, die Bürger von Jerusalem wieder Wasser hatten, auch in schwierigen Zeiten. Klammer zu. Aber davon, da hat er die Situation nicht grundsätzlich verändert. Also, um das gemeinsame Gebetsgehen. Auch heute Morgen ist da wieder eine Einladung zu, das umzusetzen. Vielleicht hast du aber auch andere, gibt es in irgendwelchen Zweierschaften, mit denen du dann darüber beten kannst. Oder es gibt Gebetsgruppen hier in der Gemeinde. Ja. Mir ist dabei persönlich schon seit vielen Jahren eine Strophe von Zinzendorf wichtig in einem Lied, in dem es heißt, Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht traut, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Immer noch mal innezuhalten und zu erfragen, Gott, was willst du denn eigentlich? Ein dritter und letzter Gedankengang zu dem Gott in der Mitte meines Lebens. Das macht mich nicht immun gegen Überheblichkeit. Und jetzt schwenke ich mal zum zweiten Buch der Könige 20, dort wird auch von Hiskia berichtet. Und da heißt es ab Vers 12, bald darauf schickte der König von Babel Hiskia einen Brief und Geschenke, denn er hatte gehört, dass Hiskia sehr krank gewesen war. Diesen Abschnitt habe ich jetzt ausgelassen. Er war eigentlich, heißt es in der Bibel, hatte eine Krankheit, die zum Tode führt. Hat Gott angefleht darum, dass Gott nochmal eine Wendung schenkt und Gott hat die Wendung geschenkt und hat ihm nochmal 15 Jahre hinzugetan und das war für alle ein großes Erstaunen. Das war ein Wunder. Das hat selbst in Babel rumgesprochen. Und er kommt jetzt hierher, seinen Abgesandten und benennen das. Und dann heißt es weiter, Hiskia hieß die Gesandten willkommen und jetzt kommt und zeigte ihnen den Inhalt seiner Schatzkammer. Das Silber, das Gold, die Gewürze, die Duftöle, auch seine Waffen und seine anderen Schätze. Er zeigt ihnen einfach alles, was in seinem Palast und in seinem Königreich. Kurz darauf kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia und fragte ihn, was wollten diese Männer? Woher kamen sie? Ach, sie kamen aus dem fernen Babel, sagte er. Was haben sie in deinem Palast gesehen? Fragte Jesaja. Sie sahen alles, antwortete Hiskia. Ich habe ihnen alles gezeigt, was ich besitze, all meine Schätze. Da sagte Jesaja zu Hiskia, lass dir Folgendes vom Herrn gesagt sein. Es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht werden. Es wird nichts hier bleiben, spricht der Herr. Dann heißt es in Vers 19, da sagte Hiskia zu Jesaja, diese Botschaft des Herrn, die du mir überbracht hast, ist gut. Da war der Mann also gerade wieder gesund geworden. Andere kommen und gratulieren, freuen sich mit dem, dass er wieder gesund geworden ist, so wird es hier ausgewiesen. Und was macht er nicht als erstes? Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, Gott hat mich wieder gesund gemacht. Wisst ihr, dass er erzählt hat von dem, eigentlich war ich wirklich todkrank, aber ich habe Gott gebeten und er hat ein Wunder getan, das er getan. Und er hat mich wieder, nee, sagt er, komm mit, ich zeige euch meine Schätze. Hier, das habe ich. Das und das und das. Er hat die Justierung verloren. Er hat die Justierung im Leben verloren. Er fängt jetzt an, auf sich zu bauen. Das in den Mittelpunkt zu stellen, was er sich aufgebaut hat. Viele, die hier in die Gemeinde kommen, staunen über dieses Gemeindehaus. Und nicht selten ist es der Fall, dass auch Gruppen kommen und mal also Führung durch das Haus macht. Machen dann unterschiedliche Personen. Der Gernot macht das, der Frank macht das, ich mache das manchmal oder wer auch immer. Ja? Dann staunen Leute über dieses Haus. Man zeigt den Leuten dieses schöne Haus als Gemeindehaus. Ja, da kann man sich auch drüber freuen. Wisst ihr, worüber ich mich auch freue? Dass am Eingang eine Platte steht. Ja, wenn ihr rausgeht, schaut es euch nochmal an, was da drauf steht. Ey, nee, jetzt liegt der Läufer da drüber. Der liegt ungünstig. Daran steht, was bei den Menschen unmöglich ist. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Je nachdem, was für eine Übersetzung man da nimmt. Ja? Also ich bin so dankbar auf diesen Verweis. Und ich erzähle den Leuten gerne, was für ein schönes Gemeindehaus haben und was wir hier erleben würden und was man für Möglichkeiten gibt. Und ich erzähle denen auch von den Schulden, die wir noch haben. Das gehört auch dazu. Na? Damit der Eindruck nicht verwischt. Und dass wir da lange noch abzubezahlen haben. Das ist so. Aber Gott hat dir wirklich etwas geschenkt. Und wir dürfen es nutzen. Und da will ich es richtig polen. Wir dürfen es nutzen zu seiner Ehre. Wir dürfen es nutzen, dass andere Menschen in diese Mitte zu Jesus Christus selbst gezogen werden. Aber die Gefahr besteht, dass man überheblich wird. Die Gefahr besteht. Jetzt kannst du das vielleicht selbst nochmal auf andere Aspekte deines eigenen Lebens übertragen, was ich hier für die Gemeinde jetzt mal aufgeführt habe. Das mag es geben, ja. Aber Gott legt hier bei Hiskia nicht nur den Finger in diese Wunde, die er hat, sondern er hilft ihm wieder da heraus. Gott hat mit Hiskia, er zeigt an Hiskia auch sein Erbarmen. Er macht ihm ganz deutlich, Hiskia, das war falsch. Was macht Hiskia? Er registriert, dass seine Einordnung nicht mehr die richtige ist. Und er sagt nicht, nein, 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 ich habe das doch richtig gemacht. Er sagt, ja. Er sagt ja. Und er lässt sich von Jesaja wieder neu einordnen, das, was die Mitte ist, worauf er sein Leben bauen will. Kann es sein, dass es auch für dein Leben dran wäre, dieses Ja zu sagen? Und sich wieder neu einordnen zu lassen von Gott selbst. Weißt du, wir haben hier in diesem Gottesdienst hier vorne ja aufgebaut, Tische und hinten Tische aufgebaut. Wir werden gleich Abendmahl miteinander halten. Abendmahl ist ein Ausdruck dessen, eine Vergegenwärtigung nochmal, was Jesus Christus für uns getan hat, als er am Kreuz starb. Dass er für meine Schuld gestorben ist. Und dass er mir neues Leben gibt. Dass er das zusagt. Abendmahl ist also damit auch wieder so etwas wie die Justierung, Gottes Angebot, die Justierung im Leben wieder neu zu finden. Und zu dem, was er gesagt hat, ich bin für dich gestorben. Du darfst Vergebung deiner Schuld empfangen. Und du darfst neu leben. Zu sagen, ja Herr, ich will leben mit dir. Ich will leben mit dir in der Mitte meines Lebens. Ich komme zum Schluss. Die drei Punkte. Gott in der Mitte meines Lebens zu wissen, weckt den Wunsch, andere näher zu Gott zu führen. Lässt Offenheit für Gottes Eingreifen wachsen. Macht aber nicht immun gegen Überheblichkeit. Ich komme nicht umhin, uns zum Schluss dieser kurzen Hiskia-Reihe auch die summarische Zusammenfassung aus dem Buch der Könige mal über Hiskia vorzulesen. Dort heißt es: Keiner von allen Königen Judas vor oder nach Hiskia vertraute so wie er dem Herrn, dem Gott Israels, bei dem ganzen Wirrwarr seines Lebens, bei dem Auf und Ab. Ein Satz für dich, ein Satz, den du dir in dein und für dein Leben wünschst. Ich glaube, wir könnten daran reifen. Ich sage nicht nur du, ich sage wir. Wir könnten daran reifen, wenn das so werden würde. Wie habt ihr im Eingangslied gesungen? Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben. Da heißt es in dem einen Bereich: Wir zwei gehören zusammen in der Anrede mit Gott. Ja? Das lass werden. Das lebe. Ich bete mit uns. Jesus Christus, es ist dir ein großes Anliegen wie deinem Vater, dass ihr nicht Randpersonen irgendwie seid, sondern dass ihr da seid, wo ihr hingehört, in die Mitte unseres Lebens. Und dann sitzen wir hier oder stehen hier. Wir haben gehört, wir haben mitgedacht und wir möchten das nicht nur einfach an uns vorbeiziehen lassen. Sondern ich weiß, hier sind einige, die möchten antworten. Herr, so höre diese Antwort. Amen. Ja, so sei es. Amen.